Guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann und Ihnen ein bisschen was über Wycliffe und auch meine Arbeit in Afrika mit Wycliffe erzählen kann. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Jetzt haben wir ja ein bisschen eine Kurzvorstellung zu Wycliffe gesehen. Ich stelle mich kurz noch auch selber vor. Also Elisabeth Gerger heiße ich. Ich bin in Winterbach bei Schorndorf aufgewachsen, in Schorndorf geboren, in Winterbach aufgewachsen. Ich bin schon als Baby immer mit in die Kirche genommen worden, zusammen mit meinen drei Geschwistern. Mit 12 Jahren war ich auf einer Kinderfreizeit und habe mich dort entschieden, mein Leben Jesus zu geben und ihm nachzufolgen. Und ich habe mich schon mindestens seit ich 10 bin für Mission interessiert. Ich bin immer zu Vorträgen gegangen, ich habe Bücher verschlungen über Mission, aber ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen, weil ich war immer eher ein schüchterner Mensch und hier in fremde Länder zu gehen und fremde Menschen da kennenzulernen, war nicht so ganz mein Ding. Aber ich war mit 19 auf einem Missionstag in Stuttgart und da habe ich einen Stand von Wycliffe gesehen und das hat mich total angesprochen, weil ich Sprachen schon immer total gern mochte. Und dann hat mich das gleich fasziniert. Ich habe dann eine Ausbildung als Bankkauffrau gemacht in Stuttgart bei der LBS, obwohl ich eigentlich gern Grundschullehrerin werden wollte schon immer. Aber ja, war dann auch okay. Aber während der Zeit habe ich dann eigentlich immer gebetet, ob Gott mich vielleicht in der Mission haben will. Und habe dann nach der Ausbildung 1,5 Jahre gearbeitet und dann eine Bibelschule besucht, 2 Jahre lang in England und verschiedene Wycliffe-Kurse besucht. Da gibt es verschiedene Kurse zum Thema Sprachforschung und Bibelübersetzung und Alphabetisierung, also Grundbildung. Und ich bin dann zu dem Punkt gekommen, dass das mit der Schulbildung, das ist, was mir am meisten Spaß macht. Vielleicht auch, weil ich ja gerne immer schon Lehrerin hätte wollen. Ich habe dann am Wycliffe-Zentrum einen Mann kennengelernt und wir haben ein paar Jahre später geheiratet und wollten eigentlich zusammen in die Mission gehen. Unser Ziel war halt Afrika, aber mein Mann hatte keinen guten Gesundheitszustand und es wurde dann ziemlich schnell klar, dass das nichts wird mit Missionen, was mir ziemlich viel ausgemacht hat, weil ich irgendwie dachte, Gott könnte doch ein Wunder tun und uns da den Weg öffnen, aber das geht halt oft anders, als wir uns das wünschen. Mein Mann ist dann gestorben nach 5 Jahren und die ersten 2 Jahre war ich dann ziemlich beschäftigt, mit der Trauer zu durchleben. Aber so der Traum von Mission ist nie weggegangen und ich habe dann Gott gefragt, ist es vielleicht jetzt dran? Habe dann auch Urlaub gemacht bei Bekannten in Burkina Faso, die mit Wycliffe dort waren und bin dann zu dem Punkt gekommen, ja, das ist jetzt dran. Und deswegen habe ich dann das war unser Trauspruch, der Vers aus Jeremia 29, Vers 11, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Den Vers hatte ich halt im Laufe der Jahre nicht so ganz verstanden, weil der rote Faden irgendwie nicht mehr sehr ersichtlich war in meinem Leben. Aber dann habe ich den auf mein Gebetskartle drucken lassen, als ich dann ausgereist bin. Hier vorne habe ich auch so einen Tisch mit Anschauungsmaterial, dürft ihr gern hinterher angucken. Eben um Gott zu danken und zu sagen, ja, Gott ist ein Gott, der gute Gedanken über uns hat. Und genauso wie Gott über mich gute Gedanken hat, so will ich dazu beitragen, dass auch Menschen in Afrika das erleben können, dass Gott gute Gedanken für sie hat. Und deswegen ist es so mein Motto geworden. Ich bin dann 2003 ausgereist nach Senegal mit Wycliffe und eben im Bereich Alphabetisierung. Also ich habe noch nie eine Sprache erforscht, ich habe noch nie eine Bibel übersetzt. Mein Spezialbereich war jetzt die Alphabetisierung, dass Menschen lesen und schreiben und manchmal auch rechnen lernen konnten. Und wir haben dort mit anderen Kollegen zusammen in über 10 afrikanischen Sprachen, senegalesischen Sprachen, dann Leseprogramme durchgeführt, zu denen jetzt unsere anderen Kollegen die Bibel übersetzt haben. Hier ist so ein Bild von einer Leseklasse. Das waren oft für Frauen, weil die halt oft die waren, die am wenigsten die Chance hatten, in die Schule zu gehen. Und jetzt seit 2017 bin ich afrikaweit tätig, also immer noch mit Wycliffe, immer noch die gleiche Art von Arbeit, aber jetzt reise ich in verschiedene Länder und helfe dort vor allem anderen Organisationen, die entweder die Bibel übersetzt haben und dann Leseklassen anbieten wollen, helfe ich denen mit, dass sie das machen können. Und wir sind eine Gruppe von ungefähr 20 Mitarbeitern hier auf dem Bild. Wir wohnen verstreut in der ganzen Welt und unser Anliegen ist es eben, Bildung in afrikanischen Sprachen zu fördern. Ich wohne seit ein paar Jahren jetzt wieder in Deutschland, seit 3 Jahren, und reise dann von hier aus in verschiedene Länder. Unser Anliegen ist es, dass Menschen lesen und schreiben und manchmal auch rechnen lernen können, dass sie Gott besser kennenlernen können, eben indem sie die Bibel in ihrer eigenen Sprache dann lesen können. Und auch so ganzheitlich, dass sie sich entfalten können, dass sie die ganzen Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat, da zur Entfaltung bringen können. Und dafür ist Grundbildung sehr wichtig, denn schon mal erst ein Kind, was nicht mal lesen und schreiben lernt, kann ja dann auch hinterher sehr schlecht irgendeine andere Ausbildung machen oder Lehrer werden oder irgendwas anderes. Und auch für Erwachsene, die fühlen sich oft auch sehr benachteiligt, wenn sie nicht lesen und schreiben können. Die können leichter übers Ohr gehauen werden oder zum Beispiel, wenn sie ins Krankenhaus kommen, haben sie keine Ahnung, wo sie hin müssen, wenn der Arzt jetzt sagt, bitte gehen Sie in den zweiten Stock zum Zimmer 5, dann sind sie schon bei so ganz grundsätzlichen Sachen oft aufgeschmissen. Ja, und es ist eben unser Anliegen, dass die Menschen lesen und schreiben lernen können, mithilfe von ihren eigenen Sprachen. Die Herausforderung ist riesig. In der Welt gibt es ungefähr 750 Millionen Analphabeten und ganz viele von denen sind in Afrika südlich der Sahara. Da sind es in vielen Ländern über 50% der Erwachsenen, die nicht lesen und schreiben können. Oft sind es Frauen, da sind es oft dann bis zu 80% oder so oder noch mehr, die nicht lesen können. Und bei den Kindern sieht es aber auch nicht arg gut aus. Eben auch Afrika südlich der Sahara ist weltweit hat die höchsten Raten. Da war eine Studie von der Weltbank, dass ca. 90% der Kinder im Alter von 10 Jahren eine einfache Geschichte nicht lesen und verstehen können. Und man redet mittlerweile von Lernarmut oder Lernkrise, weil die Lage echt dramatisch ist. Wir sehen es ja hier in Deutschland schon, wo wir uns da mehr und mehr Sorgen machen über die alarmierenden Zahlen, die da bei uns mit unseren Gegebenheiten und unserem System da sind. Aber in Afrika, wie gesagt, da ist es dann alles noch komplizierter. Viele Kinder gehen mittlerweile in die Schule. Die UNESCO hat sich das ja eingesetzt. Viele Länder setzen sich ein. Aber selbst die, die in die Schule gehen, können dann nach 4 oder 6 Jahren immer noch nicht mal, viele können da auch noch nicht mal lesen und schreiben. Und dafür gibt es viele Gründe. Zum Beispiel, wenn es natürlich nicht mal eine Lesefibel gibt, wie sollen die dann lesen lernen? Oder die Lehrer sind oft schlecht ausgebildet. Ja, aber unserer Meinung nach ist das Hauptproblem, dass die Kinder die Unterrichtssprache nicht verstehen. Denn die ist in der Regel die ehemalige Kolonialsprache, also in Afrika Englisch, Französisch, Portugiesisch in der Regel. Und die Kinder kommen in die Schule, das wird bei denen zu Hause nicht geredet, die hören überhaupt gar nichts Englisches um sich herum und dann müssen sie gleichzeitig auf Englisch zum Beispiel lesen und schreiben lernen. Das wäre so, als wir würden unsere Kinder in die Schule schicken und der Lehrer redet Japanisch und die Bücher sind auf Japanisch. Da müsste man doch echt sehr intelligent und sehr motiviert sein, um da lesen lernen zu können. Natürlich ist das Problem, dass es in vielen Ländern Afrikas und auch sonst in der Welt viele Sprachen gibt. Das ist dann schon nicht ganz einfach für die Regierungen, da dann zu entscheiden, welche Sprachen nehmen wir, welche Sprachen nehmen wir nicht. Aber trotzdem, unserer Meinung nach ist es wichtig, dass man in einer Sprache lernt, in der man auch denkt. Denn auch schon kleine Kinder sind ja sehr schlau und können sich sehr wohl ausdrücken und ja, viele Sachen machen in ihren eigenen Sprachen. Also meine Einsätze sind jetzt in den letzten Jahren vor allem in Namibia gewesen, in Malawi und in Uganda. In Malawi und Namibia sind es Leseklassen der Bibelgesellschaft, die dort organisiert und die haben dann mich eingeladen, dass ich kommen soll, um den erstmal Lesefibeln dabei sie anzuleiten, um das herzustellen in ihren Sprachen und dann um auch dann hinterher die Lehrer auszubilden. Das Uganda steht hier auf dem Bild falsch, das kam ein bisschen falsch raus. Uganda ist das oberste östliche, da unten ist Namibia und Malawi, das im Südosten, das Gelbe. Ja, also auf jeden Fall Namibia und Malawi, das sind zwei Projekte, wo Frauen lesen lernen sollen und ich da eben eingeladen worden bin für das Material und um die Lehrer auszubilden. Dann in Uganda, das nördlichere gelbe Land, da gibt es ein Schulprojekt im Nordosten des Landes, wo man uns auch eingeladen hat. Und dazu erzähle ich Ihnen jetzt kurz was und dann ganz am Schluss noch schnell was über die beiden anderen Projekte. Also heute erzähle ich Ihnen nicht so arg viel über Bibelübersetzungen, sondern über mein Fach halt. Sonst müssen Sie mich nochmal einladen, dann erzähle ich Ihnen was über die anderen Sachen. Aber das ist jetzt mein Fachgebiet eben und auch da, wo ich arbeite und wo ich begeistert und dankbar dafür bin, dass ich da mitmachen kann. Jetzt hängt es irgendwie. Ah. Okay, genau hier im Nordosten von Uganda ist es ein Schulprojekt, wo ich mithelfe. Das Klima dort ist sehr karg, Dornstrauch, Savanne ist die Klimazone und das gehört zu den ärmsten Regionen der Welt. Die Gegend ist sehr trocken, dann wieder gibt es flutartige Überschwemmungen, es gibt wenig Straßen, wenig ärztliche Versorgung, die Menschen wohnen so recht verstreut in ihren Häusern und leben vor allem von Viehzucht. Sie haben teilweise richtig große Schaf- und Kuh- und Ziegenherden. Also wenn sie das alles verkaufen würden, dann wären sie auf jeden Fall sehr reich im Vergleich zu vielen anderen in Malawi. Aber in der Regel werden die Tiere nicht verkauft, sondern das ist eher so ein Statussymbol und gehört auch, also die lieben ihre Tiere, die gehören so richtig zur Familie dazu. Die Jungs sind in der Regel dann Viehhirten und für die Mädchen ist so das der einzige Zukunftsaussicht eigentlich zu heiraten, oft schon mit 12 Jahren. Es gibt auch Polygamie. Deswegen, ja, die Lage ist aber relativ unstabil in der Gegend, da im Nordosten und war es vor allem, weil sich da die Volksgruppen gegenseitig bekämpft haben. Die haben sich gegenseitig die Kuhherden gestohlen und dann eben da entweder den Kuhhirten umgebracht, wenn der sich zu weit in ihre Gegend gewagt hat, oder aber dann gleich das ganze Dorf überfallen und die Häuser niedergebrannt und ja, in den letzten 20 Jahren ist die Lage viel stabiler geworden, weil die Regierung sich da sehr für die Befriedung eingesetzt hat und auch eine Nichtregierungsorganisation vor Ort. Und deswegen hat die Schulbehörde jetzt beschlossen, die Schulbildung soll jetzt verbessert werden, weil die ist jetzt auch relativ miserabel. Seither gehen nur ungefähr 20% der Kinder in die Schule und von denen halten nur 10% bis zum Ende der Grundschule durch. Das heißt, von 100 Kindern schaffen es gerade mal 2, die es bis zum Ende von der Grundschule aushalten. Die Zahlen sind wesentlich schlechter als im Rest von Uganda. Also das will ich vielleicht auch noch sagen. Wir setzen uns eben ein für die benachteiligsten Volksgruppen. Deswegen, was ich sage, das sind jetzt eben die Leute, die am weitesten weg wohnen. Aber ansonsten so die Schule. In Uganda gehen ungefähr 90% der Kinder in die Schule und von den Erwachsenen sind es ungefähr 80%, die lesen können. Aber eben in dieser Region da sind es zum Beispiel nur 4% ungefähr der Erwachsenen, die nicht lesen können. Das heißt, es gibt auch ganz wenig Lehrer oder Büroangestellte oder Krankenschwestern oder Ärzte, die von dieser Volksgruppe sind. Und die haben dann auch wenig Interessenvertreter im Parlament und fühlen sich schon immer so als Volksgruppe oder als Distrikt da ein bisschen am Ende von der ganzen Latte an Gruppen in dem Land. Und deswegen hat es ein Pilotprojekt gegeben, erstmal in 6 Schulen, wo der Leseunterricht dann in der Pokot-Sprache stattfinden sollte. Und zwar war da der Plan, dass es 3 Jahre lang Lesen und Schreiben unterrichtet werden soll, die Kinder in der ersten und dann im nächsten Jahr in der ersten und zweiten Klasse und im dritten Jahr in der ersten, zweiten, dritten Klasse. Gleichzeitig wird aber auch Englisch unterrichtet und eingeführt. Und da wurde eben zuerst eine Studie gemacht von Kollegen von mir, welche Sprache nimmt man denn für den Unterricht, da es dort auch mehrere Sprachen gibt. Und kam dann heraus, dass Pokot die verbreitetste und bekannteste ist. Dann wurde Material entwickelt für diese 3 Schuljahre, eine Lesefibel und ein Lehrerhandbuch. Da habe ich da vorne auf dem Tisch auch Material dabei davon. Und ja, wie ihr auf dem Bild seht, hier so die Geschichten sind aus dem Leben von den Kindern, die Bilder spiegeln ihren Alltag dar. einfach, dass die Kinder, und die Sprache ist auch die Pokot-Sprache eben, dass die Kinder lesen lernen können mit einer Sprache, die sie können, mit Geschichten, die ihnen vertraut sind. So, das macht es dann einfacher, lesen zu lernen, wenn man mit was Bekanntem anfängt, und drückt ja auch eine Wertschätzung für ihre Kultur aus. Und wenn man mit so einem positiven Gefühl in die Schule gehen kann, anstatt sich als Versager und als minderwertig zu fühlen, dann ist es ja auch schon mal ein Riesenbonus. Also wir haben da mit der Schulbehörde und dieser Nichtregierungsorganisation zusammengearbeitet. Und ich bin da das erste Mal 2022 im Januar dorthin geflogen, zusammen mit meiner ugandischen Kollegin Lydia, die das Projekt von unserer Seite aus managt. Und wir haben dann als erstes die beiden Männer hier ausgebildet. Das sind die Inspektoren, die sind Pokot. Und die habe ich als Trainer ausgebildet und auch hinterher, um die Klassen da, die Lehrer zu coachen und die Klassen zu besuchen. Und die waren super gut. Also ich habe denen was gesagt, die haben das sofort kapiert und umgesetzt und dann den Lehrern erzählt und erklärt. Ich war total beglückt und beeindruckt. Und die Dame auf dem Bild hinten, das ist die Leiterin der Pokot Sprachorganisation. Also die vertritt landesweit diese Sprachgruppe für alles, was die Sprache angeht. Und die ist auch gleichzeitig Pastorin und so eine richtig leidenschaftliche Frau. Ich war total beeindruckt von ihr. Sie hat schon mit ihrem Mann zusammen, der auch Pastor ist, in der Gegend schon, glaube ich, 30 Jahre Gemeinden betreut. Zuerst sind sie in alle Häuser gegangen, haben gemerkt, viele Leute sind zwar so Christen, aber haben eigentlich gar keine Ahnung von der Bibel. Und so haben sie nach und nach viele Gemeinden gegründet in der Gegend. Und die hat sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, dass die Kinder lesen und schreiben lernen sollen und motiviert die Eltern dazu. Und auch, dass die Leute die Bibel im Gottesdienst lesen können. Denn die gibt's schon, die ist übersetzt in Pokot, aber fast niemand kann in Pokot lesen. Und mit denen zusammen haben wir dann also die Lehrer ausgebildet. Die Lehrer in 2 Wochen mussten die echt extrem viel lernen. Die mussten sowohl in ihrer eigenen Sprache lesen und schreiben lernen, vor allem lesen. Vorher konnten sie nur Englisch und manche davon hatten jetzt auch kein sehr, sehr hohen englisches Niveau. Und gleichzeitig mussten sie, das hat jetzt auch nicht funktioniert mit dem Bild, gleichzeitig mussten sie dann das Unterrichten auch bringen. Also wir haben ganz viele Übungen gemacht, muss ich mal gucken, wir haben ganz viele Übungen gemacht, denn in der Lesefibel ist jede Lektion genau gleich aufgebaut. Und wenn ein Lehrer dann eine Lektion unterrichten kann, wo ein Buchstabe eingeführt wird, dann ist die nächste Lektion praktisch genau gleich, wo dann der nächste Buchstabe eingeführt wird. Deswegen mussten die auch ganz, ganz praktisch da eine Stunde halten, damit sie sich dann halbwegs sicher fühlen können. Die Pastorin Jane, die hat dann auch morgens immer Andacht gemacht und aus der Bibel vorgelesen. Wir haben zusammen gesungen und Gott angebetet. Also das ist in Malawi total normal, dass man da auch in so ganz offiziellen Lehrerschulungen zusammen Gott anbetet. Die Klassen gingen dann vom Februar bis zum November. Am Anfang lief es ganz gut. Ein Kollege hat die Klassen besucht im Juli und die Inspektoren haben sie auch regelmäßig besucht. So gegen Schluss hat es mehr und mehr nachgelassen und ich habe dann, als ich im November am Jahresende dann die Klassen besucht habe und wir auch einen Test gemacht haben, festgestellt, dass das gar nicht gut lief. Also hier haben wir die Klassen besucht, da gibt es auch immer eine Küche, die Kinder bekommen dann was zum Essen, das wird von einer Hilfsorganisation gespendet, die dann Mais oder Bohnen stellt. Und wir haben dann jede der 6 Klassen besucht. Wie gesagt, die Resultate waren nicht sonderlich gut. Es gab viele Herausforderungen, die wir dann aber besprochen haben, sowohl mit den Lehrern als auch mit den Verantwortlichen von dem Distrikt, von dem Schulsystem. Und aber es hat trotzdem, ich mag das total gern, in die Schulen zu gehen und dann zu sehen, wie die Lehrer die Arbeit machen, wie die Kinder begeistert dabei sind. Ein großes Problem war der regelmäßige Unterrichtsbesuch. Die Kinder kamen ganz spät in die Schule und auch ganz unregelmäßig. Was ich aber toll fand, eine Lehrerin hat erzählt, dass ein Kind im Gottesdienst jetzt die Bibel vorliest in Pokot. Also ich glaube, der Pastor hat dem Kind geholfen, aber ich fand es trotzdem genial, dass es nach einem Jahr das Kind sich das schon traut, im Gottesdienst die Bibel vorzulesen. Das war mal was Schönes, trotz der vielen Herausforderungen. Aber das war dann 2022. Jetzt mittlerweile sind die anderen beiden Jahre wesentlich. Das nächste Jahr verlief recht sehr gut. Dieses Jahr gab es dann auch schon wieder alle möglichen Probleme am Anfang. Also ich bin dann letztes Jahr mit einem Kollegen wieder im Januar gekommen, um die Lehrer auszubilden. Dann dieses Jahr wieder im Januar. Letztes Jahr war es sehr gut. Dieses Jahr gab es auch schon wieder Probleme, weil sich zwei Volksgruppen wieder mal wegen Weideland streiten. Und deswegen, die Lage sehr instabil war. Deswegen haben auch die Schulen dann viel später angefangen. Aber wir beten, dass der Rest des Jahres jetzt gut geht. So viel wollte ich Ihnen zu dem Projekt in der Pokot-Sprache in Malawi erzählen. Jetzt noch ganz kurz was zu den Leseklassen für Frauen in Namibia. Das ist in der Dimba-Sprache. Dort hat die Bibelgesellschaft von Namibia die Bibel übersetzt in diese Sprache und sie wollten dann jetzt auch Leseklassen anbieten und eben vor allem für Frauen. Aber Männer dürfen natürlich auch kommen auch, aber vor allem für die Frauen, weil die auch nicht in der Schule waren. Das ist jetzt auch eine ähnlich karge Situation ganz im Nordwesten des Landes, wo die Bildung wesentlich schlechter ist als im Rest des Landes. Auch eine sehr, sehr arme und trockene Gegend. Und die Menschen leben auch von Tierhaltung. Und wir haben dann dort 2019 eine Lesefibel und ein Lehrerhandbuch erstellt für die Frauen in diesem Workshop hier. Dann war längst eine Pause wegen Corona. Und 2022 hat dann ein Kollege die Lehrer ausgebildet. Das sind in dem Fall Freiwillige, die entweder von dem Pastor oder von dem Dorfchef ernannt worden sind. Und die Lehrer waren super gut und da fanden dann die Klassen statt. Die Frauen treffen sich dreimal in der Woche, so von 1 bis 3 Uhr unter einem Baum, der oft nicht mal richtig viel Schatten abgibt in der größten Hitze. Also ich habe allerhöchste Hochachtung vor diesen Frauen, die hier ja, trotz ihrer anderen Arbeit sich die Zeit nehmen, da sich zusammenzusetzen und lesen zu lernen. Und das hat mir Spaß gemacht zu gucken, sowohl was für eine tolle Arbeit die Lehrer machen und auch die Verantwortlichen dort, der Koordinator und die Supervisorin. Und aber auch zu sehen, wie die Frauen stolz waren. Also mit dem Lesenlernen ist es ja so, wie wenn man einen Code knackt. Wenn jemand halt so ein Blatt Papier anguckt, sieht er ja irgend so ein Krixelkraxel da drauf, als wenn ein Huhn da mit seinen dreckigen Füßen drüber gehüpft ist. Man kann sich ja nicht vorstellen, wie kann jemand daraus etwas Sinnvolles herauslesen. Von daher, wenn die Frauen das dann merken, ah ja, dieser Buchstabe, den spreche ich so aus, den spreche ich so aus, dann füge ich die zusammen zu Silben und die Silben zu Wörtern und dann kann ich ja alles lesen, was mir in die Hände kommt, wenn ich die Sprache kann. Und es ist dann eben so, wie wenn man einen Geheimcode knackt. Wenn man den erstmal geknackt hat, dann tun sich einem die ganzen Geheimnisse auf. Und das hat man den Frauen so richtig angemerkt, die haben dann ganz stolz so eine nach der anderen mir die Geschichte vorgelesen. Und die Lehrer haben auch berichtet, wie es ihnen so ging. Da lese ich Ihnen gerade mal zwei Berichte vor. Die eine Lehrerin sagte, in dem Dorf, in dem ich Leseklassen für Frauen unterrichtete, gibt es viele junge Leute, die nicht in die Schule gehen. Aber sie kamen zu unserem Alphabetisierungskurs in unserer Sprache Dimba. Wir unterrichteten sie und sie lernten nach und nach lesen und schreiben. Als der Kurs zu Ende war, beschlossen sie, sich in der Schule im Dorf anzumelden. Sie kommen gut in der Schule mit. Was vielleicht auch was über das Niveau der Schule sagt, aber toll, dass sie eben durch das Lesen und Schreiben lernen schon mal einen großen Vorsprung haben. Wir hatten eine Teilnehmerin in der Klasse, die sehr froh war, als sie anfing zu lesen und zu schreiben, hat eine andere Lehrerin geschrieben. Sie begann ihren jüngeren Geschwistern zu helfen, die die unteren Klassen besuchten in der Schule. Sie half auch ihrer Mutter, die mit ihr die Leseklasse besuchte und erinnerte sie an alles, was sie gelernt hatten. Sie lernte es schnell, die Namen in ihrem Handy zu lesen und schrieb kurze Textnachrichten an ihre Freunde. Sie war so begeistert, weil sie niemanden mehr um Hilfe fragen musste. Das sind so kleine Sachen, aber die für die Frauen dann so viel bedeuten. Oder manche sagten, vorher war es, als ob wir im Dunkeln waren und jetzt können wir sehen, weil das eben für die so richtig wie ein Licht aufgegangen war. Und natürlich, das Beste ist dann, wenn sie die Bibel lesen können. Eine Frau hat dann schon von Anfang an, als sie die Leseklasse besuchte, immer sonntags die Bibel in den Gottesdienst mitgenommen. Und auch wenn sie erst ein paar Buchstaben am Anfang konnte, dann hat sie halt trotzdem versucht, wenn der Pastor dann gesagt hat, so, wir lesen jetzt den Text in Josua 3 oder so, hat sie eben versucht, das da die Bibel zu öffnen und dann so dem nachzulesen, wie der das gelesen hat. Das fand ich jetzt auch toll, dass sie da so freudig und motiviert dabei ist. Also die Klassen gehen immer 6 Monate lang und das Projekt läuft jetzt schon seit 7 Jahren in Malawi und seit 4 Jahren in Namibia. Und und das läuft jetzt ohne mich. Ich war eben nur am Anfang dabei, um ihnen zu helfen. Jetzt sind die Leute ausgebildet und die machen eine super Arbeit. Was für mich einerseits sehr erfreulich ist, weil das ist ja der Sinn der Sache, dass die selber weitermachen. Andererseits bin ich dann doch immer traurig, wenn ich sie ein paar Jahre begleitet habe und dann kann ich nicht mehr kommen. Das Schöne ist jetzt aber, dass die Leseklassen in Malawi, da habe ich glaube ich auch ein Bild, da laufen die Klassen in 2 Sprachen, in der Yao und der Lomwe-Sprache, schon seit 2017. Und die haben jetzt gesagt, sie möchten gerne rechnen lernen. Und das macht mir jetzt natürlich auch Spaß. Ich glaube, da kommt vielleicht jetzt doch meine Bankkauffrau-Hintergrund dazu, dass ich Zahlen eigentlich auch sehr gern mag. Und wir in Senegal auch ein Rechenprojekt hatten, wo die Frauen total begeistert waren, weil ihnen das wirklich im Alltag hilft. Also viele Frauen können nicht mal bis 100 zählen, geschweige denn irgendwie Kopfrechentechniken sind auch oft nicht vorhanden. Und deswegen freue ich mich drüber, dass die jetzt rechnen lernen wollen. Und wir haben dann, hier ist eine Leseklasse, auch unter einem Baum. In manchen Dörfern gibt es auch Schulen, wo die Frauen dann in die Schulen gehen können, nachmittags, wenn die Kinder fertig sind. Und dann haben wir letztes Jahr im Herbst einen Workshop durchgeführt, wo wir dann ein Rechenbuch für die Lehrer und eins für die Teilnehmer erstellt haben, mit so ganz grundsätzlichen Sachen wie eben Zählen und Kopfrechnen, so ein paar Grundtechniken und schriftliches Addieren und Subtrahieren, mit ganz vielen so Beispielen aus dem Alltag, wenn sie auf dem Markt was verkaufen wollen oder wie man Wechselgeld gibt. Das ist ganz oft ein Problem, dass man nicht weiß, wie viel man rausgibt und dann kann man ja noch so viel arbeiten. Die Frauen haben sowieso oft eine ganz geringe Gewinnspanne und wenn sie dann noch zu viel rausgeben, dann ist ja alles dahin. Deswegen freue ich mich da sehr darauf. Da gehe ich jetzt im Mai auch hin und werde die Lehrer ausbilden. Ah ja, genau, das wollte ich jetzt zu diesem Projekt sagen. Da dürfen Sie gerne für mich beten. Ich bin dann den ganzen Mai da in Malawi, zuerst für die Lehrer in der einen Sprache und dann für die Lehrer in der anderen Sprache. Ich habe keine Ahnung, wie es klappen wird, weil das sind ja eben nur so Dorflehrer, die jetzt Lesen unterrichten können, aber was die jetzt an Mathekenntnissen bringen, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, ich freue mich, das wird bestimmt gut und es wird total den Frauen helfen. So viel wollte ich jetzt zu meiner Arbeit sagen und dann möchte ich gern nochmal zu dem Bibelvers zurückkommen aus Jeremia 29 und ein paar Gedanken da mit euch teilen. Die Situation der Juden war ja damals so, das war im Jahr 597 vor Christus, als der babylonische Herrscher Nebukadnezar Jerusalem erobert hat. Das Volk hatte schon seit langer Zeit rebelliert im Königreich Juda und Gott hatte sie gewarnt, aber sie hatten schon seit langem ihren Teil der Bundesabmachung nicht gehalten. Und dann wurde die Stadt geplündert und zerstört und ein Großteil der Bevölkerung ins babylonische Exil geschickt im heutigen Irak. Den Juden ging es äußerlich dann schon so einigermaßen normal und ordentlich, aber trotzdem, sie hatten ja Schreckliches erlebt, sie waren traumatisiert. Sie waren weit weg von ihrer Heimat und hatten keine Perspektive und haben sich gefragt, was jetzt aus ihnen werden soll. Sie haben über ihr Schicksal geklagt, hatten Heimweh und sie dachten, dass Gott nicht bei ihnen ist, weil Gott ja im Tempel von Jerusalem zu finden wäre. Also sie waren ohne Hoffnung und ohne Orientierung und ohne Zukunft. Und genau in diese Situation hinein kommt dann Post. Und der Jeremia schreibt ihnen aus der verlorenen Heimat aus Jerusalem: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Und es geht weiter. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten. Und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Also der Jeremia hat das Gottesbild der Menschen geweitet und gesagt, Gott ist nicht nur in Jerusalem, Gott ist mit euch. Ihr könnt ihn finden. Er ist ein Gott, der mitgeht. Er hat euch nicht verlassen. Und die Zusage hat damals dem Königreich Juda gegolten, aber ich denke, die gilt auch uns als Gemeinde, als Volk Gottes insgesamt und auch für uns als Einzelne. Denn wir fühlen uns auch manchmal in der Sackgasse oder wir haben auch manchmal schreckliche Erlebnisse, entweder hinter uns oder wir stecken gerade noch mittendrin. Oder wir fragen uns, wie soll es weitergehen mit meinen familiären Problemen oder mit meiner Gesundheit oder Krankheit oder mit unserer Gemeinde. Oder wo steuert unsere Welt hin mit so vielen Gefahren und Krieg und Leid? Oder wie wird sich unsere Gesellschaft entwickeln, wenn Gott und sein Wort immer weniger Gewicht zu haben scheint? Und dieser Brief von Jeremia ist jetzt kein Versprechen, dass Gott überhaupt kein Unglück und kein Leid über uns, dass es uns das nie treffen wird, sondern das erinnert uns daran, dass Gott uns sieht und an uns denkt. Und das finde ich das Ermutigende und das möchte ich uns allen zusprechen. Gott sieht uns und denkt an uns und will Gutes für uns. Gott ist bei uns in unserer gefallenen Welt. Gott hat seinen Sohn gesandt in die Welt, statt jetzt das Elend und das Leid und den Tod gleich wegzunehmen, kam er zu uns und Gott hat seinen eigenen Sohn sterben sehen. Ich finde es einen total beeindruckenden Gedanken, zu wissen, dass Gott bei uns ist. Und Friede wird angekündigt, Shalom. Das Wort ist ja im umfassendsten Sinn, bedeutet es Heil, Wohl, Gerechtigkeit, Gesundheit, Vollständigkeit im umfassendsten Sinn. Und Hoffnung will Gott uns geben, Zuversicht und Perspektive, dass wir Menschen sein können, die nach vorne schauen, bei klarem Verstand sind und auch in den dunklen Stunden an Gott festhalten und die Zuversicht behalten, dass Gott bei uns ist und dass es Wege in die Zukunft gibt. Dass wir nicht von der guten alten Zeit träumen müssen, sondern dass wir wissen, wir können jeden Tag Neues von Gott erwarten. Und dass wir Menschen sind, die sich versöhnt haben mit dem Schönen und dem Schwierigen in unserer Geschichte und die dann mutig nach vorne gehen können, weil Gott uns Zukunft geben will. Und deswegen können wir mutig sein, wie auch der Bibelvers am Anfang war, Gott ist an unserer Seite. Die Zukunft sieht vielleicht anders aus, als wir sie uns erhoffen, aber wir stecken nicht in der Sackgasse. Wir wissen, Gott führt weiter. Gott hat gute Pläne und hinter unserem Horizont geht es weiter. Wir können Zukunft wagen. Und ich denke, das kann uns auch motivieren, uns nach unseren Möglichkeiten einzusetzen und für das Wohl der Welt uns einzubringen. Denn wir können ertragen, wie es ist, aber nichts muss bleiben, wie es ist. Wir können das Leid sehen, aber trotzdem ermutigt bleiben, dass sich etwas ändern kann. Ja, dass sogar wir dazu beitragen können mit Gottes Hilfe, dass sich was ändert. Bis dann eines Tages alle Tränen abgewischt sein werden, alles Not, Leid, Geschrei und der Tod ein Ende haben wird. Und wir können das jetzt schon als Trost anderen Menschen weitergeben. Nicht so als billige Phrasen, sondern eben als Menschen, die das erlebt haben, dass wir Trost und Hoffnung bei Gott gefunden haben, dass wir erlebt haben, dass er sich finden lässt. Und das finde ich das Beste eigentlich und dazu möchte ich uns ermutigen. Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Und das, wir können ja sagen, okay, wir haben ja Gott schon gefunden, wir sind ja Christen und das stimmt ja auch. Aber gleichzeitig denke ich, dass Gott suchen und finden ist einfach ein lebenslanger Prozess. Und da wünsche ich mir für mich selber, dass diese Leidenschaft, Gott suchen und finden zu wollen und immer besser kennenzulernen, dass das einfach wächst und wächst und dass ich nicht zufrieden bin mit dem, wie es ist. Und oft genau, wenn wir in Krisensituationen drin sind, dann sind es ja oft die Zeiten, wo wir am meisten Gott suchen. Und das wünsche ich uns allen. Für die Israeliten damals, die da dann vor 2500 Jahren weit weg in Babylon waren, da wurde dann die Synagoge wichtig. Die hatten ja keinen Tempel mehr, aber die fingen dann an, sich in Synagogen zu treffen und dann dort zusammen die Schriften zu studieren, zusammen zu beten. Ich habe mal überlegt, es gibt auch andere Personen, die Gott gesucht und gefunden haben. Da fiel mir der Mose ein. Der war zum Beispiel bereit, auf den Berg zu gehen. Auch die anderen sagten alle, ja, nein, wir wollen nicht gehen, wir haben Angst. Er ging und hinterher hat sein Gesicht geleuchtet von der Gegenwart Gottes, mit der er da zusammen war, weil er Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Oder der Hiob fiel mir ein, der Gott ja auch mit Gott gerungen hat und ihm sein ganzes Leid geklagt hat und ihn auch angeklagt hat. Und Gott hat ihm schlussendlich geantwortet. Gott hat nicht seine Fragen beantwortet, aber der Hiob hat dann gesagt, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und es hat für den Hiob erstmal gleich alles verändert, bevor sich dann hinterher auch natürlich noch seine ganze Lage geändert hat. Aber so Gott zu finden und etwas von seiner Herrlichkeit zu erleben, das finde ich was ganz, ganz Einzigartiges. Wir werden dadurch verändert, unsere Beziehung zu ihm wird lebendig und tragfähig. Und ja, wenn wir Gottes Größe und Herrlichkeit und seine Liebe zu uns erleben können. Und bestimmt können viele von euch das erzählen, wie ihr Gott begegnet seid, sei es in kleinen oder in großen Sachen und wie euch das geprägt hat. Also ich denke, das ist das Beste, was einem Menschen passieren kann. Vielleicht stecken Sie gerade auch noch in der Krise, da will ich Ihnen Mut machen. Gott sieht Sie und Gott denkt an Sie und hat gute Gedanken über Ihnen. Und er will ihnen Zukunft und Hoffnung geben und sich von ihnen finden lassen. Deswegen spreche ich das uns allen zu. Lasst uns zusammen Gott suchen, von ganzem Herzen. Gerade auch in unserer jetzigen Welt, in allen Herausforderungen, die da sind. Und wir können auch Gott bitten, dass er uns die Leidenschaft gibt, ihn überhaupt erstmal suchen zu wollen. Ja, aber jedenfalls, ich möchte den Vers nochmal zum Abschluss lesen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch Zukunft und Hoffnung gebe. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Damit bin ich jetzt am Ende. Vielleicht noch ganz kurz, hier unten hat es eben einen Tisch mit Infomaterial von Wycliffe. Es gibt auch so ein kleines Kärtle von mir. Ich verschicke immer regelmäßig Infobriefe. Wenn jemand sich da auf Dauer für mich beten möchte, dürft ihr gerne da eure Adresse angeben oder E-Mail-Adresse oder Post und unterschreiben. Das brauche ich wegen dem Datenschutz. Dann schicke ich euch das gerne zu, denn ich freue mich sehr, wenn ihr für mich beten möchtet. Mein Gehalt wird von Spenden finanziert, also wenn jemand da was das aufs Herz kriegt, freue ich mich auch. Und wenn sich jemand für Mission interessiert, natürlich, ihr dürft gerne mit mir reden. Wycliffe braucht alle möglichen Leute in allen möglichen Kapazitäten. Da können wir gerne zusammen reden noch. Vielen Dank.